Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen zur politischen Literatur. Nach der Wahl ist vor der Wahl, heißt es so oft. Und wenn wir damit heute die Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres meinen, dann haben wir gestern eine klare Botschaft erhalten. Die AfD ist kein Exot im politischen Betrieb mehr, sondern erreicht in den Bundesländern Thüringen und Sachsen Zustimmungswerte einer Volkspartei. Das neue Normal. Dieser Begriff ist seit der Pandemie etwas abgenutzt. Er lässt sich aber auch auf die politischen Verhältnisse übertragen und auf das Ansinnen der AfD, als normale Partei zu erscheinen. Zu diesem Aspekt ist gerade ein Sammelband erschienen, den wir Ihnen heute vorstellen, herausgegeben von den Rechtsextremismus-Experten Matthias Quent und Fabian Virchow. Außerdem ein Buch über die schleichende Machtergreifung der AfD. Titel: Angriff auf Deutschland. Von Michael Kraske und Dirk Labs. Den europäischen Binnenmarkt aufwerten. Das fordert der österreichische Ökonom und Sozialdemokrat Nicolas Kowal in seinem Buch Raus aus der Globalisierungsfalle. Und das Buch der Historikerin Tara Zahra dokumentiert Antiglobalisierungstendenzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Außerdem geht es heute bei Andruck um die Frage, wie aktiv die italienische Mafia in Deutschland ist. Deutschland aber normal, so lautete ein Wahlkampfslogan der AfD. Ein Normal, das Überschaubarkeit und Ordnung suggerieren soll. Das Normal, das sie tatsächlich bisher bewirkt hat, ist mehr Aggression im politischen Diskurs, eine Verzerrung der Erinnerungskultur in Bezug auf die NS-Geschichte und eine stärkere Spaltung der Gesellschaft in Ost und West. Ein aktueller Sammelband nähert sich diesem neuen Normal. Herausgegeben haben ihn die Rechtsextremismus-Experten Matthias Quent und Fabian Virchow. Titel: Rechtsextrem, das neue Normal. Mein Kollege Christian Rapansel hat mit Fabian Virchow gesprochen und ihn zunächst gefragt, auf was der Begriff Normal, den die AfD verwendet, konkret abzielt.
Die AfD bemüht sich sehr systematisch darum, als normale Partei zu erscheinen. Sie klagt juristisch gegen die Einstufung als gesichert rechtsextrem oder als Verdachtsfall, je nachdem, in welchem Bundesland wir sind. Sie tritt in den Regionen, in denen sie handlungsfähig ist, und das sind eine ganze Reihe von Regionen, insbesondere den ostdeutschen Bundesländern, als ganz normale Partei auf. Jetzt bei den Wahlkämpfen veranstaltet sie Sommerfeste, man geht dorthin mit der Familie zum Grillen und so weiter. Und ganz wichtig, glaube ich, inzwischen dort kennt jede Person jemanden bei der AfD. Und das sind eben Leute, die man möglicherweise schon lange kennt. Und das sind dann eben nicht diejenigen, die man so in so ein Bild sortiert, oh, das sind Rechtsextreme, sondern das sind Nachbarn, Verwandte, Bekannte aus dem Sportverein, aus der Feuerwehr. Und mit denen hat man schon lange zu tun, und insofern ist das irgendwie gar nicht spektakulär, wenn man dann sich auch für die AfD interessiert.
Insgesamt sind es ja deutlich mehr als 20 Autorinnen und Autoren über die Scheinnormalität des Rechtsextremismus, über Ostdeutschland als Testgelände, über die Rechtsradikalisierung des Bürgertums, über das Verstummen der Mitte. Herr Virchow, was war eigentlich Ihr Auftrag? Was haben Sie denn als Herausgeber den ganzen Leuten gesagt? Was sollen Sie denn schreiben?
Also ich glaube, wir haben denen nicht gesagt, was sie schreiben sollen. Wir haben den Eindruck gehabt im Herbst letzten Jahres, es wäre hilfreich, wichtige Aspekte nochmal in einem Band zusammenzufassen, und haben dann Kolleginnen, von denen wir wussten, dass sie zu bestimmten Themen arbeiten, angefragt, ob sie dazu sehr kurzfristig, das muss man nochmal sagen, einen Beitrag verfassen würden.
Gab es eine Perspektive, die Sie überrascht hat, die Sie noch nicht kannten?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich mich jetzt sehr lange mit dem Rechtsextremismus, ja, insofern fand ich es nicht überraschend. Insofern hat man natürlich auch eine Idee, wen man da einlädt, was man im Großen und Ganzen dann nachher bekommt.
Herr Vechow, bei Ihnen in Ihrem Text ist auch die Rede davon, dass die politische Macht eben nicht erst an der Regierung beginnt, sondern als Drohmacht. Wir hatten rund um das Milieu der Reichsbürger, wir hatten da Razzien und dergleichen. Und gleichzeitig gab es dann immer so diesen Gegenreflex, dass viele gesagt haben, ach na ja, diese Rentner. Also wie ernst oder nicht ernst muss man das Gewaltpotenzial, das Drohpotenzial nehmen?
Ich glaube, dass man das sehr ernst nehmen muss. Diese Gewaltdrohungen wirken zum Teil subtil, zum Teil doch sehr offen. Also es gibt Beispiele aus Brandenburg, wo dann Unterschriften gesammelt wurden, um eine Petition gegen eine Unterkunft für Geflüchtete auszulegen. Und in den Läden, die sich da verweigert haben in dem Ort, kamen dann zwei Tage später zwei, drei doch sehr kräftige junge Männer und haben gesagt, wollen Sie das nicht doch hier auslegen? Also das sind so Sachen, die wirken, die sich rumsprechen und die de facto tatsächlich ein großes Einschüchterungspotenzial haben.
Wie eng sind denn nachweislich die Verbindungen zwischen der AfD selbst und diesen gewaltbereiten, teils ja heute schon bewaffneten Extremisten?
Na, ich glaube, man muss das tatsächlich als ein geteiltes Milieu begreifen. Das sieht man jetzt auch im Zusammenhang mit dem Verbot dieser Zeitschrift Kompakt, mit anderen Initiativen, sogenannte Vorfeldorganisationen, so wie die AfD das beschreibt, also Organisationen, mit denen sie aktiv zusammenarbeitet und die alle daran wirken, die demokratische Gesellschaft zu delegitimieren, die dieses Bedrohungspotenzial aufbauen, was nicht heißt, dass man dann sozusagen jeweils im Einzelfall einer Person, die in der AfD aktiv ist, solche Gewaltdrohungen nachweisen kann. Das gibt es auch. Aber das entsteht sozusagen aus einem bestimmten Milieu und da ist die AfD nun mal der stärkste, mit den meisten Ressourcen ausgestattete Akteur.
Am Ende dieses Buches lassen Sie, Herr Virchow, den CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz zu Wort kommen und der wirbt in seinem Text und auch seit längerem schon öffentlich für ein AfD-Verbotsverfahren. Was sind denn seine zentralen Argumente?
Die zentralen Argumente sind zunächst mal, dass die AfD eine Partei ist, die verfassungswidrig ist. Das heißt, sie ist in ihrem gesamten Wirken gerichtet gegen den demokratischen Rechtsstaat. Ein wichtiges Argument ist, dass die Zivilgesellschaft alleine nicht in der Lage sein wird, diese Gefahr für die Demokratie tatsächlich wieder einzuhegen. Und Herr Wanderwitz schürt, glaube ich, nicht die Hoffnung, dass damit das Problem insgesamt erledigt ist, aber doch, dass ein ressourcenstarker, wirkmächtiger Akteur für eine gewisse Zeit jedenfalls aus dem Rennen genommen wird, in dem Sinne, dass eben dieses Potenzial, was ihm zur Verfügung steht, nicht mehr in der Form wirksam wird.
Denn das wäre ja ein Gegenargument, dass selbst wenn das Bundesverfassungsgericht dem dann zustimmt und die Partei verbietet, dass damit ja längst keine Gesinnungen irgendwie sich ändern. Das heißt, es geht eigentlich nur in Anführungsstrichen um die öffentlichen Gelder für die Partei, um Zeitgewinn?
Na, das würde ich so nicht sagen. Also ein Verbot zielt nicht auf Einstellung. Das, glaube ich, ist einfach ein schiefes Bild, was da produziert wird. Sondern es geht darum, eine Struktur möglichst nachhaltig zu schwächen, aus der heraus es zu antidemokratischen Äußerungen und politischen Praktiken kommt, die eben, das glaube ich, lässt sich an vielen Materialien überzeugend zeigen, diese demokratische Gesellschaft zerstören will, die Minderheitenrechte beseitigen will, die eine Form von Normalität herstellen möchte, wenn sie es denn könnte, die viele demokratische Rechte rückgängig machen würden. Und insofern wäre das etwas, womit man auch Zeit gewinnt, um im Prinzip die demokratischen Prozesse zu stärken und auch diejenigen, die der AfD im Moment Glauben schenken, die möglicherweise erneut anzusprechen und zurückzugewinnen für demokratische Prozesse und Institutionen.
Sie haben diesem Text von Herrn Wanderwitz quasi das Schlusswort gegeben. Daraus schließe ich jetzt mal ganz frech, dass Sie als Herausgeber sich dieser Position anschließen und für ein Verbotsverfahren sind?
Das ist zutreffend, ja.
Fabian Virchow war das. Zusammen mit Matthias Quent hat er den Sammelband Rechtsextrem, das neue Normal, die AfD zwischen Verbot und Machtübernahme herausgegeben. Erschienen im Pieper Verlag, die 285 Seiten kosten 22 Euro. Das Gespräch führte Christian Raphansel. ein AfD-Verbot. Darum geht es auch im Buch Angriff auf Deutschland von Michael Kraske und Dirk Laabs. Die beiden Journalisten kennen sich mit der extremen Rechten aus. Laabs recherchierte in der Vergangenheit unter anderem zum NSU. Kraske schrieb schon früh über die Radikalisierung im Osten und analysierte die Sprache der neuen Rechten. In ihrem neuen Buch erläutern die Autoren, auf welche Weise die AfD eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Nils Schniederjan hat es für Andruck gelesen.
Seit mehr als 10 Jahren gehören die Parolen und Skandale der AfD zum demokratischen Diskurs der Bundesrepublik. Manch einer könnte sich langsam an sie gewöhnt haben. Nicht so die Journalisten Dirk Laabs und Michael Kraske. Sie haben all jene Fälle zusammengetragen, die ein beunruhigendes Bild von der Entwicklung der AfD zeichnen.
Die noch junge Parteiengeschichte der AfD ist durchzogen von Ermächtigungsfantasien und autoritären Rufen nach dem Jagen von Gegnern, dem Ausmisten des politischen Saustalls. Eine verhängnisvolle Fehleinschätzung lautet, die meinen das doch gar nicht so. Nun steht die AfD vor den Türen der Macht und es ist höchste Zeit zu erkennen, doch, die meinen, was sie sagen. Nehmen wir sie beim Wort.
Wenn man das tut, müsse man die Partei als eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie verstehen. Die Autoren begründen das nicht argumentativ, etwa indem sie zeigen würden, dass sich die Ziele führender Politiker grundlegend von denen unterscheiden, die man am rechten Rand konservativer Parteien findet. Vielmehr versuchen sie, eine so erdrückende Beweislast zusammenzutragen, dass sich aus der Masse der Vorfälle die Demokratiefeindlichkeit der Partei ergibt. Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf der Zusammenarbeit der AfD mit extremistischen Gruppen.
Den Kampf auf der Straße führt die Partei Schulter an Schulter mit extremistischen Kräften aus der Neonazi-Szene. Politische Komplizen der AfD verfügen zum Teil über Vorstrafen, verwenden ritualisiert eine NS-Parole, haben öffentlich eine Vernichtungsfantasie geäußert und propagieren die Überwindung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. All das führt seitens der AfD nicht zum Kontaktabbruch. Im Gegenteil, man teilt sich bei Kundgebungen das Rednerpult.
Laabs und Kraske zeigen unter anderem auf, dass die AfD gewalttätige Mitglieder und Funktionäre hat, dass sie neonazistische Kader als Mitarbeiter in Parlamenten beschäftigt und dass sie enge Beziehungen zu autokratischen Machthabern anderer Länder unterhält. Das funktioniert als Gruselgeschichte. Problematisch wird es, wenn sie die Vorhaben der AfD auch inhaltlich skandalisieren wollen. Dabei machen sie es sich manchmal zu einfach. So wird ein einzelnes Wahlplakat zum Beleg für ein völkisch-rassistisches Projekt.
Wie sich die AfD ihr Deutschland vorstellt, offenbart sich in einem einzigen Bild, jenem Wahlplakat, auf dem eine Frau mit Babybauch auf dem Rücken liegt. Dazu der Text: Neue Deutsche machen wir selber. Der unausgesprochene Subtext lautet: Deutscher wird man nicht durch Einbürgerung, sondern durch Geburt. Wobei Kinderkriegen dann keine Privatsache von Eltern mehr ist, sondern zu einem völkisch-rassistischen Projekt eines kollektiven deutschen Wir erklärt wird, um neue Deutsche zu produzieren.
Statt dieser breiten Interpretation eines Plakats wäre eine Analyse der tatsächlichen familienpolitischen Ziele wohl hilfreicher gewesen. Auch hinsichtlich der Migrationspolitik der Partei bleiben die Autoren eine differenzierte Analyse schuldig. Wenn die AfD etwa von einer zunehmenden Einwanderung in die Sozialsysteme spricht, zeigen sie nicht mit Zahlen und Belegen, dass das nicht stimmt. Stattdessen betont sie, dass Deutschland dringend mehr Migranten, etwa für die Arbeit in Altenheimen und der Gastronomie, brauche. Das ist eine instrumentelle Sicht auf die Zuwanderung von Menschen, deren Verbreitung im schlimmsten Fall selbst etwas mit dem Aufstieg rechtsradikaler Parteien zu tun haben könnte. Auch an anderen Stellen zeigt sich, dass die Autoren wenig Interesse an der Kritik des politischen Systems haben, das eine solche Partei hervorbringt. So bemängeln sie, dass die AfD immer die gleiche Problemanalyse präsentiere. Es gäbe zu viele Migranten, ohne zu beantworten, wie dieses Problem ohne Gewalt gelöst werden könne. Dass aber auch die demokratischen Parteien nicht ohne Gewalt auskommen, wenn sie Migration mit Abschiebungen und Grenzschutz steuern, davon schreiben die Autoren nichts. Stattdessen gibt es eine Lobeshymne auf die Bundesrepublik.
Dieses Land ist ganz sicher nicht perfekt. Es muss und kann besser regiert werden, als es die großen Koalitionen und die Ampelregierung oft getan haben. Aber es ist das beste Deutschland, das es je gab. Dieses Deutschland will die AfD abschaffen und es durch einen Albtraum ersetzen, den wir schon einmal erlebt haben. Das dürfen wir nicht zulassen.
Viele dürften der Einschätzung widersprechen, dass dieses Deutschland das Beste sei. Manche aus den falschen, viele hingegen aus nachvollziehbaren Gründen. All diese Menschen dürfen sich von dem Aufruf zum Schulterschluss gegen die AfD nicht überzeugen lassen. Für Labs und Kraske scheint das nicht zentral zu sein. Sie schreiben, dass ein erheblicher Teil derer, die sich von der Demokratie abgewandt haben, für rationale Argumente ohnehin nicht erreichbar sei. Ihre Lösung ist daher nicht, etwas an der Politik zu ändern, sondern ein Verbot der AfD.
Ein Antrag auf ein Verbot der AfD ist kein Allheilmittel, aber er ist folgerichtig, notwendig und längst überfällig. Je eher das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsfeindlichkeit der Partei überprüft und zu einem rechtsstaatlichen Urteil kommt, desto besser. Die wehrhafte Demokratie erweist sich nicht in Sonntagsreden an Gedenktagen, sondern in einer politischen Praxis, die mutig gelebt wird.
Zweifellos gibt es gute Argumente für ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Eine ganze Reihe davon haben die Autoren mit ihrer ausführlichen Dokumentation der Radikalität der Partei geliefert. Bei ihren politischen Schlussfolgerungen muss man aber nicht mitgehen. Ein Blick in ihre umfangreiche Materialsammlung hilft dennoch, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie weit der Prozess der Radikalisierung bereits fortgeschritten ist.
Nils Schniederjan besprach Angriff auf Deutschland, die schleichende Machtergreifung der AfD von Michael Kraske und Dirk Labs. Bei CH Beck erschienen mit einem Umfang von 350 Seiten und zum Preis von 18 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Antworten auf die Probleme durch Globalisierung gibt es viele. Wenn sie aus etablierten Parteien kommen, fragt man sich einmal mehr, warum so wenig in dieser Hinsicht passiert. Nur der große Binnenmarkt der EU erlaube es, wirtschaftspolitisch Handlungsmacht zurückzugewinnen, schreibt etwa der österreichische Ökonom und Sozialdemokrat Nikolaus Kowal. Wenn die Mitgliedstaaten sich einig würden, könne sich Demokratielogik gegen Marktlogik durchsetzen. Das könnte auch zu einer gewissen Deglobalisierung und regionaler Wertschöpfung führen. Raus aus der Globalisierungsfalle heißt sein Buch. Hören Sie eine Rezension von Moritz Klein.
Was der Ökonom und SPÖ-Politiker Nikolaus Kowal hier vorlegt, ist zugleich wissenschaftliche Analyse und programmatisches Plädoyer für mehr demokratische Intervention in die Wirtschaft. Das Buch beginnt mit einem Rückblick auf die Nachkriegszeit, in der wirtschaftspolitische Interventionen weltweit an der Tagesordnung waren. Möglich war dies, weil der primäre Handlungsrahmen von Politik und Wirtschaft damals der Nationalstaat war. Die darauf folgende Globalisierung unter marktliberalen Vorzeichen beschreibt Kowal vor allem als Verlust politischer Handlungsmacht über die Wirtschaft. Als zentralen Mechanismus der Demokratieaushebelung beschreibt Kowal den sogenannten Standortwettbewerb, also die Konkurrenz zwischen Staaten im Weltmarkt. Er bezieht sich auf eine bekannte Problematik.
Multinational aufgestellte Unternehmen können drohen, die Produktion dorthin zu verlagern, wo Löhne geringer, Auflagen laxer und Steuern niedriger sind.
Die daraus folgende zögerliche Haltung der Politik bei Regulationen hält soziale und ökologische Standards niedrig und die Handlungsfähigkeit des Staats gegenüber der Privatwirtschaft nimmt insgesamt ab. Den Übergang von der regulatorischen Nachkriegsordnung zur marktliberalen Globalisierung macht Kowal historisch verständlich als damals zeitgemäße Antwort auf komplexe strukturelle Veränderungen. Diese differenzierte Beurteilung führt ihn aber auch zu dem Schluss, dass die neoliberale Ordnung heute ihrerseits historisch am Ende sei, weil fundamental unfähig, Antworten auf die wichtigste Herausforderung unserer Zeit zu finden. Und das ist für Kowal ganz klar eine epochale Transformation zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Dafür müsse demokratische Politik Souveränität über die Wirtschaft zurückgewinnen. Wie das möglich wäre, folgert Kowal aus einem ökonomischen Argument. Nur Staaten mit großem Binnenmarkt, wie die USA, können eigene Standards setzen. Die meisten Einzelstaaten hätten diese Macht nicht. Die gesuchte Handlungsfähigkeit sieht Kowal daher bei der Europäischen Union, wenn man nicht die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern die EU als einen großen Binnenmarkt betrachte.
Durch die Größe des Binnenmarkts ist die EU weder stark abhängig von Exporten noch von außereuropäischen Direktinvestitionen. Als Einheit betrachtet ist die EU deshalb ähnlich handlungsfähig wie die Nationalstaaten der 1960er Jahre und bietet genauso wie die USA einen volkswirtschaftlichen Rahmen, in dem das Primat der Politik über die Wirtschaft hergestellt werden kann. Europa ermöglicht es, Augenhöhe zwischen Demokratielogik und Marktlogik wiederherzustellen.
Einstweilen schwanke die EU noch widersprüchlich zwischen Marktliberalismus und politischen Zielsetzungen. Seit einiger Zeit aber zeichne sich in der EU-Politik die Schaffung eines neuen Rahmens für wirtschaftspolitische Intervention ab. An diesem Punkt wechselt Kowal vom Modus der Analyse in den der Prognose und der politischen Vision. Er stellt Bausteine für eine umfassende sozialökologische Umrüstung der Wirtschaft vor. Sein Fokus liegt auf der industriellen Produktion. Und hier lautet seine zentrale These:
Die ökologische Transformation dürfte, bei Lichte betrachtet, das Gegenteil von dem bewirken, was oftmals vermutet wird. Vermutlich wird uns, zumindest in Europa, weniger eine Deindustrialisierung als vielmehr eine grüne Reindustrialisierung ins Haus stehen.
Denn das jetzige System massiver Abhängigkeit von Outsourcing, Billigimporten und Rohstoffextraktion in anderen Ländern würde in dieser Vision vollständig umgebaut. Durch Produktion, Rückverlagerung in die EU, Ersetzung von Rohstoffimporten durch eigenen Abbau, vor allem aber durch Recycling und Prozessoptimierung. Es brauche auch eine demokratische Aushandlung, was mehr oder weniger oder gar nicht mehr produziert werden soll. Das heißt, welche Produktion wünschenswert im Sinne von sozial- und umweltverträglich ist, die ist nicht im Sinne zentralistischer Planung, sondern einer Industriepolitik, die nach sozialen und ökologischen Maßstäben Prioritäten setzt und die weitgehend privat organisierte Wirtschaft durch Regulation in entsprechende Bahnen lenkt. Im Gesamtbild sieht Kowal eine Entwicklung, die auf ein gewisses Maß an Deglobalisierung hinausläuft.
Die Bedeutung des Außenhandels für Europa wird aller Voraussicht nach in den kommenden 10 Jahren abnehmen. Das ist durchaus revolutionär. Die Maßnahmen vermindern im Sinne einer Regionalisierung die Bedeutung des Weltmarkts für den europäischen Binnenmarkt. Das ist eine Abkehr von der liberalen Weltwirtschaftsordnung der Globalisierung.
Kowals Maßnahmenkatalog beinhaltet auch quasi protektionistische Instrumente wie einen CO2-Zoll. Er betont jedoch sehr deutlich, dass es dabei keineswegs um Protektionismus oder Wirtschaftsnationalismus gehe. Autarkie, Abschottung, eine vollständige Entflechtung vom Weltmarkt seien nicht das Ziel. Vielmehr setzt Kowal auf einen Avantgarde-Effekt.
Die EU ist nach den USA und gleichauf mit China der größte Importeur der Welt. Diese erhebliche Marktmacht wird dazu führen, dass etliche internationale Unternehmen geneigt sein werden, die EU-Standards einzuhalten. Wenn es gelingt, dass die EU-Regulierungen normsetzende Wirkung entfalten, sprich, wenn andere Länder die EU-Regeln übernehmen, wird der Effekt noch entsprechend größer sein. Und das ist nicht ganz unwahrscheinlich.
Bliebe zu fragen, wie wahrscheinlich die vorausgesetzte Einigung der EU derzeit politisch ist. angesichts der letzten Europawahlen und der, gerade auch gegen ökologischen Normenwandel gerichteten, reaktionären Stimmungsmache in vielen Mitgliedstaaten, wirkt Kowals Vision schon sehr optimistisch. Ganz unplausibel sind seine Argumente deshalb nicht.
Meint Moritz Klein. Und hier die Angaben zum Buch »Raus aus der Globalisierungsfalle – Wie wir die sozialökologische Transformation schaffen« von Nikolaus Kowal. Bei Krämeyer und Scheriau verlegt, 238 Seiten, 25 Euro. Gegen die Globalisierung wurde schon im ausgehenden 19. Jahrhundert, verstärkt jedoch in der Zwischenkriegszeit, argumentiert. Die US-amerikanische Historikerin Tara Zahra zeichnet diese Bewegungen an vielen Schauplätzen nach und schildert, wie die Parallelen zur Gegenwart ihren Blick auf die Vergangenheit während der Recherchen verändert haben. Ihr Buch »Gegen die Welt« ist nun auf Deutsch erschienen. Matthias Bertsch hat es gelesen und beginnt seine Besprechung mit einem Zitat.
Im goldenen Zeitalter vor dem Krieg konnte der Bewohner Londons, seinen Morgentee im Bette trinkend, durch den Fernsprecher die verschiedensten Erzeugnisse der ganzen Erde in jeder beliebigen Menge bestellen und mit gutem Grund erwarten, dass man sie alsbald an seiner Tür ablieferte.
So beschreibt der britische Ökonom John Maynard Keynes die Normalität der Globalisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Tara Zahra zitiert ihn und den österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig als Beispiele jener Weltbürger, für die Grenzen keine Rolle spielten.
Die Welt hatte vor 1914 durchaus nicht allen gehört, wohl aber Menschen wie Keynes und Zweig. Vor dem Ersten Weltkrieg konnten Zweig und Keynes vor allem deshalb frei von bürokratischen Hindernissen durch die Welt reisen, weil sie wohlhabende, gebildete, weiße Europäer waren.
Doch dieses Zeitalter der Globalisierung war mit dem Ersten Weltkrieg vorbei. Damit beginnt Tara Zahras fulminantes Buch, das vor allem dadurch besticht, dass es so lebendig geschrieben ist, dass man sich manchmal um 100 Jahre in der Geschichte zurückversetzt fühlt. Henry Ford, Mussolini, Hitler, aber auch Gandhi oder der irische Premierminister Eamon de Valera. So unterschiedlich ihre Motive, sie alle lehnten den damals noch von Großbritannien dominierten globalen Verkehr von Menschen, Ideen, Gütern und Kapital ab und setzten ihm je eigene Vorstellungen nationaler Autonomie entgegen. Es ging jedoch nicht nur um Nationalismus und Abschottung, wie es im Untertitel der deutschen Ausgabe heißt. Im englischen Original ist von Antiglobalismus und Massenpolitik die Rede, das trifft die Realität besser. Zahra beschreibt den Jahreskongress des Weltbundes für Frauenstimmrecht 1913 in Budapest. Die Teilnehmerinnen vertraten hehre Ziele einer globalen Befreiung von Frauen, ohne sich ihrer eigenen Privilegien bewusst zu sein, wie eine Zeitung schrieb.
Aus vielen verschiedenen Teilen der Erde sind reiche und wohlhabende Damen gekommen. Aber wie die große Mehrheit der Frauen, mindestens 90%, hier lebt, das Schicksal der Arbeiterfrauen, der proletarischen Frauen, all das fand bei den Besucherinnen des Kongresses keine Beachtung.
Das internationalistische Denken, das im Namen eines Fortschritts für die gesamte Menschheit auftrat, war oft eng verbunden mit einem Gefühl der eigenen Überlegenheit. Das galt auch für den von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges geschaffenen Völkerbund.
Viele internationale Projekte zum Wiederaufbau Österreichs und zur Wiederbelebung des Internationalismus in Mitteleuropa perpetuierten ein Bild, das die Mittel- und Osteuropäer als rückständig, unzivilisiert und zur Selbstregierung unfähig zeichnete.
Ein Imperialismus, gegen den sich Politiker oder politische Führer aus unterschiedlichen Gründen wendeten. Während Mussolini und Hitler sich in ihren eigenen imperialen Ambitionen gekränkt sahen, ging es Gandhi oder de Valera darum, sich vom kolonialen Erbe Großbritanniens zu befreien. Das Feld, auf dem sie kämpften, war dagegen das gleiche: wirtschaftliche Unabhängigkeit, sprich Autarkie. Zurück zur Natur, zum eigenen Boden und der eigenen Hände Arbeit, lautete die Parole, die Antiglobalisten in aller Welt ausgaben. Weg von den schädlichen Einflüssen und dem verführerischen Luxus der globalen Arbeitsteilung, der Kaufhäuser und der städtischen Kultur. Zahra beschreibt anhand zahlreicher Beispiele, wie eng dieser Weg nicht nur mit harter Arbeit und Verzicht, sondern auch mit traditionellen Geschlechterrollen und manchmal antisemitischen Klischees verbunden war. Dazu kommt, die Autarkieprojekte waren oft wenig erfolgreich, wenn man den Lebensstandard zum Maßstab ihres Erfolges macht. Aber es war eben nicht der einzige Maßstab.
De Valera war, wie Gandhi, ehrlich zu seinen Wählern. Wolle man langfristig Autarkie erreichen, müsse man kurzfristig Opfer bringen. Man habe gleichsam die Wahl zwischen der entwürdigenden Stellung eines Dieners in einem großen Gutshaus oder der würdigen Stellung eines selbstständigen Mannes, der in seinem eigenen kleinen Haus lebt. Wenn der Diener Freiheit haben wolle, müsse er auf die luxuriöse Einrichtung und das gute Essen im Haus seines Herrn verzichten.
Die Spannung zwischen politischer Selbst- und wirtschaftlicher Fremdbestimmung oder zwischen Globalisierung, Gleichheit und Demokratie, wie Zahra schreibt, durchzieht die Politik der Zwischenkriegszeit. Im Schlusskapitel ihres Buches zitiert sie den Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi, der den Faschismus als eine Reaktion auf die entwürdigenden Zumutungen des Liberalismus und der Globalisierung bezeichnet. Worte, die 100 Jahre später, in Zeiten von Trump und Brexit, wieder aktuell werden.
Wir alle, auch ich, waren darauf aus, über den Nationalstaat hinauszublicken. Denn darin spiegelte sich die Welt, in der wir damals lebten. Dieses Buch, mit seiner Betonung der hinter dem Antiglobalismus stehenden Politik für die breite Masse, ist in diesem Sinne auch eine Geschichte der Gegenwart.
Doch darin liegt auch das Problematische dieses ausgesprochen anregenden Buches. Bei aller impliziten Kritik an der Globalisierung ist es letztlich eine klare Parteinahme für sie, ohne diese allerdings genauer zu spezifizieren. Die Ordnung, die wir für selbstverständlich erachten, kann brüchig sein, schreibt der Verlag im Einband und warnt vor einer Wiederkehr von Nationalismus und Protektionismus. Dabei wäre eine andere Warnung nicht weniger wichtig. Der Lebensstandard, den ein großer Teil, zumindest der westlich industrialisierten Welt, für selbstverständlich hält, basiert auf einer globalen Ausbeutung von Mensch und Natur, die nicht nur Wohl, sondern auch Widerstand hervorgebracht hat und, viel gravierender, sich ökologisch immer mehr als gegen die Welt gerichtet entpuppt.
Matthias Bertsch besprach Terra Zahra, gegen die Welt, Nationalismus und Abschottung in der Zwischenkriegszeit, wie die Globalisierung Anfang des 20. Jahrhunderts scheiterte und warum uns das eine Warnung sein sollte. Übersetzt von Michael Bischoff, bei Surkamp erschienen, die 445 Seiten kosten 36 Euro. Thank you. Die Mafia ist in Deutschland aktiv, keine Frage. Die italienische, wie auch die russische und andere Gruppen. Aber in welchem Umfang? Dem versucht der Journalist und Mafia-Experte Sandro Mattioli in Bezug auf die italienische Mafia auf den Grund zu gehen. Vor kurzem erschien sein Buch Ger Mafia. Darin macht er anhand zahlreicher Gespräche mit Betroffenen, Mafia-Aussteigern, Polizisten und Staatsanwälten deutlich, wie ausgeprägt das Problem ist. Und sein Vorwurf, der deutsche Staat unternehme kaum etwas dagegen. Konrad Ley hat das Buch für uns gelesen. Herr Ley, der Titel des Buches Ger Mafia, das ist natürlich ein Wortspiel. Man ahnt, was es heißen soll. Wie würden Sie denn diesen Begriff deuten?
Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder die Mafia in Deutschland oder Mafia-Land Deutschland. Ich neige dazu, dass Verlag und Autor an die zweite Variante dachten, also Mafia-Land Deutschland. Dafür spricht auch der Untertitel, wie die Mafia Deutschland übernimmt. Man muss allerdings klar dazu sagen, dass der Untertitel schlicht nicht dem Inhalt des Buches gerecht wird. Der Autor behauptet keineswegs, dass die Mafia Deutschland übernehme, es sei denn, man ginge davon aus, Deutschland und die deutsche Wirtschaft bestehe ausschließlich aus Pizzerien und hochwertigen italienischen Gaststätten, sogenannten Edelitalienern.
Sandro Mattioli ist ein deutscher Autor mit italienischen Wurzeln. Können Sie uns mehr zu ihm sagen?
Ja, geboren wurde Sandro Mattioli in Heilbronn am Neckar. Wie er sagt, ist sein Vaterland Italien und seine Muttersprache Deutsch. Bereits in der Grundschule in seiner schwäbisch-fränkischen Heimat hatte er mit der Mafia zu tun. Wenn seine Mitschüler ihn hänseln wollten, dann nannten sie ihn Mafiosi, was in ihren Ohren wohl ähnlich klang wie Mattioli. Aber ganz abgesehen von solchen schlechten Späßen sieht er ein Problem, das dahinter steckt. Die Deutschen nehmen die Mafia nicht ernst, sondern sehen sie eher als ein Zeichen italienischer Folklore, die sich eben allenfalls zu Späßen eignet.
Welchen Bezug hat Mattioli denn darüber hinaus zu diesem Thema Mafia?
Seit 2012 ist Sandro Mattioli Vorsitzender des Berliner Vereins Mafia Nein Danke. Als solcher organisierte er zahlreiche, zum Teil hochkarätige Veranstaltungen. Er recherchierte, trat mit Staatsanwaltschaften und Politikern in Kontakt. Mit anderen Worten, der Autor versteht sich sowohl als Aktivist als auch als Journalist.
Im Untertitel des Buches heißt es ja weiter ein Erfahrungsbericht. Das klingt jetzt von dem, was Sie sagen, schon ein bisschen an. Von welchen Erfahrungen berichtet denn der Aktivist und Journalist Mattioli genau?
Nun, er berichtet unter anderem von Lidl. Das ist kein Wunder, denn Mattioli hat seine Kindheit und Jugend in Neckarsulm verbracht, wo Lidl seine Zentrale hat. Und herausgefunden hat er, dass Lidl-Produkte in Kalabrien von einer Spedition der kalabresischen Mafia, der 'Ndrangheta, transportiert werden. Zwischendurch hatte Lidl auf eine andere Spedition gesetzt, aber nachdem eine Filiale in Kalabrien in Flammen aufgegangen war, kehrte Lidl Italia wieder zu der Mafia-Spedition zurück. Mattioli erzählt dazu eine lange Geschichte. Unter anderem kritisierte ein Mailänder Gericht, dass bei Lidl wirksame interne Kontrollmechanismen gegen die Mafia fehlten. Aber die Verwunderung hält sich in Grenzen. Denn wenn man weiß, dass das Transportgewerbe und die Müllentsorgung bevorzugte Tätigkeitsbereiche der Mafia sind, dann liegt es nahe, dass es kaum eine Spedition in Kalabrien gibt, die nicht unter Mafia-Einfluss steht.
Die 'Ndrangheta ist ja seit Jahren die mächtigste Mafia-Gruppierung. Was unterscheidet sie zum Beispiel von der sizilianischen Cosa Nostra? Was lernen wir da im Buch?
Ja, die 'Ndrangheta hat dafür gesorgt, dass Morde wie in Duisburg 2007, die Aufmerksamkeit von Polizei und Justiz auf die Mafia gelenkt hatten, die Ausnahme blieben, zumindest außerhalb Italiens. Wichtiger und gefährlicher ist der unsichtbare Teil der 'Ndrangheta und das sind insbesondere die Geldgeschäfte. Mattioli gibt sich in dem Buch viel Mühe, seine sorgfältigen Recherchen, für die er zahlreiche Reisen nach Süditalien unternommen hat, zu dokumentieren. Er geht absolut professionell vor, hat zahlreiche Kontakte zu Kronzeugen, also ausgestiegenen Mafiosi. Er arbeitet eng mit Staatsanwaltschaften zusammen. Trotzdem, die Ergebnisse sind mager. Fest steht, Deutschland ist als Land der Geldwäsche bei den Mafiosi sehr beliebt. An dieser Stelle kommen die genannten Pizzerien und Edelitaliener ins Spiel. Auch beklagt sich Mattioli mehrfach darüber, dass die deutsche Justiz im Vergleich zu jener in Italien recht zahm vorgehe. Ja, dass insbesondere Staatsanwaltschaften wie in Stuttgart regelrecht die Augen verschlössen.
Was bleibt als Summe übrig von der Behauptung, Deutschland habe sich in Germafia verwandelt?
Mattioli kann nachweisen, dass seit den Zeiten der sogenannten Gastarbeiter, seit den 60er Jahren, die Mafia-Clans enge Verbindungen nach Deutschland haben, nach Baden-Württemberg vor allem, aber auch nach Nordrhein-Westfalen und Bayern, nach dem Fall der Berliner Mauer auch nach Thüringen, insbesondere auf das Gaststättengewerbe, das sich sehr gut zur Geldwäsche eignet, haben lässt die Mafiosi abgesehen. Vieles andere, insbesondere im Finanzbereich, bleibt im Ungefähren. Hier tauchen im Buch etwa die Beziehungen von Mafiosi zur Deutschen Bank auf. Man kann da viel vermuten und der Autor tut es auch, aber beweisen kann er es nicht. So dokumentiert das Buch gewollt oder ungewollt, wie schwierig es ist, einer solch umsichtigen Organisation wie der 'Ndrangheta auf die Schliche zu kommen. Voller Bitterkeit bekennt Mattioli, im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir den Kriminellen ihr Geld lassen, uns geschlagen geben.
Konrad Ley war das über Germafia. Wie die Mafia Deutschland übernimmt, ein Erfahrungsbericht von Sandro Mattioli. Im Westend Verlag erschienen 364 Seiten, 24 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann mit einem Buch über das ambivalente Verhältnis von Winston Churchill zu Deutschland. Und einem Bericht über die Frauen von Marmak, einem Militärgefängnis in der Türkei. Mein Name ist Katrin Stürvesand. Ich danke wie immer fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.